Ärgert es dich, wenn wir als bekennende Christen von manchen Leuten wie verurteilt werden? Das sind doch alles Fundamentalisten. Und dann werden wir quasi in denselben Topf geworfen wie islamistische Fundamentalisten. Oh, die Christen Fundamentalisten, die sind auch so gefährlich. Also wenn du dich drüber ärgerst, dann kann ich dich beruhigen, dann bist du kein Fundamentalist. Denn im Gegensatz zu den islamistischen Fundamentalisten, denen im Koran gesagt wird, ihr sollt eure Feinde hassen und sie verfolgen und sie bekämpfen, heißt es im Wort Gottes, liebt eure Feinde. Und wenn wir christliche Fundamentalisten sind, müssen wir uns nicht über die Feinde ärgern, sondern sind herausgefordert, sie zu lieben. Das ist ein riesengroßer Gegensatz, aber gleichzeitig auch eine riesengroße Herausforderung. Wenn du es mit dem Glauben ernst meinst, und das wünsche ich mir für uns alle hier, dann wollen wir doch diesen Auftrag von der Feindesliebe ernst nehmen. Und das ist nicht etwas, wo sich nur in der Theorie stattfindet, sondern wo sich auch im Alltag bewähren muss. Und heute in der Predigt wollen wir uns gerade mit diesem herausfordernden Thema beschäftigen. Wir lesen dazu Lukas 6, ab Vers 27. Dort sagt Jesus: Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr den leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, und um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Fordert Jesus von uns mit der Feindesliebe hier nicht etwas Menschenunmögliches? Die Feinde lieben, diejenigen, die einen hassen, diejenigen, die einen hassen, denen Gutes tun? Ich meine, das ist doch völlig gegen unsere menschliche Natur. Wenn jemand uns etwas Böses antut, dann ist es unmenschlich, dann ist es nicht normal für uns Menschen, dass wir denen dann Gutes tun, oder? Es ist völlig unlogisch, solche Leute zu lieben. Ja, das ist gegen die menschliche Natur, aber wir müssen ganz gut aufpassen, zu wem Jesus hier redet. Wem Jesus diese Aufforderung von der Feindesliebe macht? Es steht hier, euch aber, die ihr hört, ihr, die ihr auf Jesus Christus hört, gemeint sind denjenigen Menschen, die zu Jesus gekommen sind, weil sie geglaubt haben, dieser Jesus, der so vollmächtig predigt, der solche Wunder tut, dieser Jesus ist der Messias, der von Gott versprochene Retter. Das haben die Menschen geglaubt, die Jesus zugehört haben, dass Jesus der Messias ist. Uns ist interessant, wenn wir später schauen, was den Jüngern von Jesus passiert ist. In Apostelgeschichte 2 lesen wir davon. Die Jünger von Jesus haben später ja den Heiligen Geist bekommen, den Geist Gottes. Also da ist etwas passiert, die haben ein neues Herz bekommen, ein vom Geist Gottes verändertes Herz haben die Jünger an Pfingsten bekommen. Und genau das gilt auch uns heute. Wenn wir das Wort vom Evangelium von Jesus Christus gehört haben und es angenommen haben, wenn wir glauben, dass Jesus der Messias ist und ihn als unseren Retter und Herrn kennen, dann steht in Epheser 1, Vers 13, dass wir dann versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Als Gläubige, da haben wir den Heiligen Geist bekommen. Wir müssen nicht mehr mit unserer eigenen menschlichen Natur leben, sondern wir haben etwas Neues bekommen, den Heiligen Geist, der in uns ist. Wir müssen nicht nur mit unserer menschlichen Natur leben, sondern wir können aus Gott heraus leben. Und jetzt steht in Römer 5, Vers 5 etwas ganz Hochspannendes. Da steht nämlich, dass durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Wer seine Bibel dabei hat, kann das aufschlagen und nachschauen. Römer 5, Vers 5, da steht tatsächlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und es ist interessant, wenn man nicht nur diesen Vers liest, sondern auch ein paar Verse weiter hinten, Verse 8 bis 10, da steht dann geschrieben, wie genau diese Liebe Gottes aussieht. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden nun wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Und dann noch was ganz Interessantes, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Hier lesen wir davon, dass Gott seine Liebe uns bewiesen hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Und genau diese Liebe Gottes ist jetzt auch in unsere Herzen durch den Glauben an Jesus ausgegossen. Liebe deine Feinde, das ist uns als Menschen unmöglich. Aber das ist uns durch den Glauben an Jesus, durch den Heiligen Geist möglich. Jesus befähigt uns zur Feindesliebe. Und jetzt ist an dieser Liebe etwas Besonderes. Die Feindesliebe, die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen worden ist, das ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Also ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Das können wir nämlich daran sehen, wenn wir auf Jesus schauen. Als er für uns litt, als er für uns ans Kreuz gegangen ist, da hat er nicht gesagt, Halleluja, was für wunderbare Gefühle sind es, wenn ich da ausgegeißelt werde, wenn ich so verspottet werde, wenn mich die Leute verlachen und ja, die Dornkrone zu tragen. Das ist schön. Nein, das war sehr schwierig für Jesus. Das war alles andere als leicht. Das war eine Entscheidung, wo Jesus getroffen hat. Im Garten Gethsemane hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Liebe Gottes ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern in erster Linie die Entscheidung, ich will Gottes Willen gehorsam sein und tun, was er mir sagt. Das hat uns Jesus vorgelebt. Und in gleicher Weise braucht es auch in unserem Alltagsleben, wenn wir die Liebe Gottes sichtbar machen wollen, immer wieder Entscheidungen. Jawohl, ich will die Liebe Gottes sichtbar machen. Auch in Situationen, wo herausfordernd, wo schwierig sind, zum Beispiel im Familienleben. Ja, ich hoffe, niemand von euch hat Feinde in der Familie, aber wir kennen alle so Situationen, auch im Familienleben, wo es manchmal wie zur Kampfsituation kommt. Also als Vater passiert es mir ab und zu, dass ich die Kinder ungerecht behandle oder eins oder zwei oder drei, je nachdem. Das passiert und dann ist in den Kindern natürlich nicht so ein positives Gefühl da, wenn die ungerecht behandelt werden. Und dann kannst du in eine Kampfsituation kommen. Also wir kämpfen nicht mit Schwertern oder so, aber ja, es kann schon eine Situation kommen, die nicht so friedlich ist. Oder die Kinder tun einen als Eltern respektlos behandeln. Und dann kann auch das wie zu einer Kampfsituation kommen. Und manchmal ist nicht nur zwischen Eltern und Kindern so eine Kampfsituation, manchmal auch zwischen Mann und Frau. Und dann wird es bei den einen laut, bei den anderen herrscht dann Todesstille. Es wird ganz, ganz leise. Man redet nicht mehr miteinander. Einfach, weil man so unterschiedliche Sichtweisen hat. Wenn es zu solchen Situationen kommt im Familienleben, von was lassen wir uns da treiben? Lassen wir uns von den eigenen Gefühlen treiben? Ich wurde verletzt, die Person hat mir das und das angetan und jetzt habe ich das Recht so zu machen und ich muss für mein Recht kämpfen? Oder sagen wir, und ich möchte mich jetzt ganz bewusst dafür entscheiden, die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Ich möchte mich ganz bewusst dafür entscheiden, die Liebe sichtbar zu machen. Und das ist mit Kosten verbunden, dass ich vielleicht auf mein eigenes Recht verzichte. Zu sagen, es tut mir leid, das ist manchmal sehr, sehr schwierig, das kostet uns manchmal sehr sehr viel, obwohl es eigentlich nur vier Worte sind. Es wäre eigentlich sehr einfach, aber manchmal kostet es unglaublich viel. Und da wollen wir uns fragen, von was lasse ich mich im Alltag treiben? Von meinen Gefühlen? Was haben die anderen mir angetan? Oder von der Entscheidung, ich möchte die Liebe Gottes sichtbar machen? Und manchmal haben wir solche herausfordernde Situation nicht in der Familie, sondern am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Auch da kennen wir manchmal solche Situationen, wo es einfach schwierig ist mit den lieben Nachbarn oder eben nicht lieben Nachbarn, sondern mit den zu liebenden Nachbarn. Und auch da wollen wir uns fragen, von was lasse ich mich treiben? Die Gefühle, die bei mir ausgelöst worden sind, wo die Nachbarn eben solche Worte zu mir gesagt haben oder der Kollege am Arbeitsplatz. Oder lasse ich mich treiben von der Entscheidung, ich möchte die Liebe Gottes sichtbar machen. Um Gottes Liebe den Feinden sichtbar zu machen, braucht es einmal unsere innere Entscheidung dafür. Aber es braucht nicht nur unsere Entscheidung dafür, sondern als nächstes auch die Tat. Nach der Entscheidung kommt die Tat. Jesus sagt, tut Gutes denen, die euch hassen. Hast du dir schon einmal überlegt, jemanden, der dich hasst, wie kann ich dieser Person etwas Gutes tun? Normalerweise überlegt man sich das nicht, aber Genau dazu fordert uns Jesus heraus. Und wenn die Situation, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft so ist, dass irgendwie die Atmosphäre feindselig aufgeladen ist, da helfen Worte oftmals überhaupt nichts mehr. Und die einzige Möglichkeit, wo wir dann haben, Gottes Liebe sichtbar zu machen, ist die Tat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch überlegen, wie kann ich dem anderen Gutes tun? Wie kann ich dem anderen Gutes tun? Übrigens, Jesus hat uns genau das vorgelebt. Achtet mal drauf, wie das im Garten Gethsemane war, als Jesus gefangen genommen worden ist. Da war eine Kampfsituation sondergleichen. Da sind da die hohen Priester mit ihren Knechten gekommen, mit Schwertern und Fackeln und bewaffnet und so. Und der Petrus, der war auch bewaffnet, der hatte auch ein Schwert dabei. Und was hat der Petrus gemacht? Der hat auf den Malchus eingehauen, der wollte den Kopf treffen, hat aber nur das Ohr getroffen. Und was hat Jesus gemacht? Er hat das Ohr vom Malchus geheilt. Er hat etwas Gutes getan und hat dann dem Petrus gesagt, lass gut sein. Gutes tun denen, die einen hassen. Und dann hat sich Jesus friedlich gefangen nehmen lassen. Die Situation wurde entspannt. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt auch unsere Feinde. Und Gott will, dass sie einsichtig werden und zur Umkehr finden, um in einer aufgeheizten, feindseligen Situation Gottes Liebe sichtbar zu machen, gibt es oftmals nur diesen einen Weg, den einen Weg über das Gute tun. Wenn wir sagen, aber ich habe Recht und jetzt will ich dir zeigen, was Recht ist und so, das funktioniert nicht. Auf die Weise machen wir Gottes Liebe nicht sichtbar, wo wir immer nur für das eigene Recht kämpfen, sondern wo wir dem anderen Gutes tun, wo wir Gottes Liebe auf die Weise sichtbar machen. Dass Gottes Liebe den Menschen gilt, die auch uns Böses tun, das sehen, und dass Gott ihre Umkehr will, das sehen wir daran, dass Jesus sagt, segnet die euch fluchen und betet für die, die euch beleidigen. Achten wir mal drauf, was passiert, wenn andere Menschen uns fluchen oder uns beleidigen, Sachen über uns erzählen, die vielleicht gar nicht stimmen. Was passiert bei uns? Ganz klar, wir bekommen negative Gefühle, Gedanken über diese Leute. Aber achtet mal, was passiert, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus sagt. Segnet die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Was passiert bei uns, wenn wir das beherzigen? Wer das schon mal ausprobiert hat, der weiß, was in einem da passiert. Da sehen wir dann die Person gar nicht mehr aus unserer rein menschlichen Perspektive, sondern da sehen wir die Person aus der göttlichen Perspektive. Und da sehen wir die Person, die uns flucht, die uns beleidigt. Das ist ja eine arme, verlorene Persönlichkeit. Die Person, die lebt gar nicht aus der Liebe Gottes heraus, die hat überhaupt kein verändertes Herz, bei der sind manche Dinge falsch, die muss Gott und die Rettung durch Jesus kennenlernen. Und dann bekommen wir, wenn wir für die Person beten, wenn wir für sie segnen, ein mitleidiges Herz. Unser Herz ist gar nicht mehr mit Groll gefüllt der Person gegenüber, sondern unser Herz ist mit Mitleid gefüllt der Person gegenüber. Der Heilige Geist der befähigt uns zu genau dem, dass wir uns für die Liebe Gottes entscheiden können, dass wir Gutes tun können, dass wir für diejenigen beten und sie segnen können, die uns beleidigen. Das ist nicht die Frage, ob wir dazu fähig sind durch den Heiligen Geist. Wir sind dazu fähig. Die Frage, die sich uns stellt, ist, sind wir bereit, dem Geist Gottes, sind wir bereit, der Liebe Gottes Raum zu geben in unserem Leben? Dass wir nicht einfach nach unseren menschlichen Empfindungen unser Leben führen, sondern aus der Liebe Gottes heraus. Das ist unser Auftrag. Es ist ein herausfordernder Auftrag und dieser Auftrag, der ist auch mit Kosten verbunden. Wenn wir weiterlesen, was Jesus sagt, ab Vers 29 und der Vers 30, da wird das sehr deutlich, dass das mit Kosten verbunden ist, in der Feindesliebe zu leben. Da steht, dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Wie haben wir das zu verstehen? Heißt das, dass wir von den Menschen bis zum Letzten ausnutzen lassen sollen? Dass wir uns nie gegen irgendwelche Ungerechtigkeiten wehren sollen? Also mir ist wichtig, dass wir das Wort Gottes auch im Ganzen verstehen. Wenn wir diese einzelne Aussage von Jesus isoliert betrachten würden, müsste man sagen, ja, anscheinend ist dem so. Aber wenn wir das Ganze anschauen, das ganze Wort Gottes, da merken wir, es gibt auch Situationen, wo wir anders handeln sollen. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, damals, wo er die Tempelreinigung gemacht hat, da waren die Wechsler und die Händler im Tempel und ein Geblöke von den Schafen und so weiter, da hat Jesus ja die Tische der Händler umgeschmissen und sie dann getrieben und hat gesagt, der Tempel soll doch ein Bethaus für alles sein und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Also da ist Jesus nicht gerade zimperlich mit den Leuten umgegangen. Sondern er hat sich für Gottes Gerechtigkeit und für die Ziele Gottes hier auf die Weise eingesetzt. Und wenn wir einen Epheserbrief aufschlagen, wo der Paulus geschrieben hat und dann schaut, was schreibt der Paulus im Hinblick auf das Zusammenleben von Kindern und Eltern und wenn die Kinder ein bisschen blöd tun und so, da schreibt der Paulus nicht, ihr Väter, lasst euch von den Kindern auf der Nase herumtanzen und verwöhnt sie nach Strich und Faden, so macht ihr die Liebe Gottes sichtbar. Nee, da sagt er schon, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, das schon, sondern erzieht sie in der Furcht Christi. Also nichts davon auf der Nase rumtanzen lassen und so. Und im selben Kapitel, da wendet sich der Paulus auch an die Herren, die Sklaven haben, an die Sklavenbesitzer. Und er sagt den Sklavenbesitzern nicht, ihr Sklavenbesitzer, tut euren Sklaven alle Wünsche von der Lippe ablesen und tut ihnen alles so tun, wie sie sich's wünschen, sondern er sagt, im Umgang mit euren Sklaven habt immer auch vor Augen, dass ihr selbst einen Herrn im Himmel habt. Und das soll euren Umgang prägen. Es gibt viele Situationen im Christ, wo wir gefordert sind, uns für die Gerechtigkeit einzusetzen, wo einen verantwortungsvollen Umgang letztlich zur Folge hat. Wir tragen unser Leben in Verantwortung vor Gott und manchmal, da müssen wir einfach auch mit unseren Leuten in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder wo wir auch sind, uns dafür einsetzen, dass Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird, indem wir wie eine Ordnungsstruktur auch sichtbar machen. So und nicht anders. Aber grundsätzlich, worum geht es Jesus, wenn er sagt, liebt eure Feinde? Und auch in manchen Situationen, wo man so handeln soll, wie er es hier beschrieben hat, worum geht es Jesus hier? Ihm geht es hier darum, dass die Retterliebe Gottes allen Menschen sichtbar wird. Dass die Retterliebe Gottes auch unseren Feinden sichtbar wird. Und das soll uns auch etwas kosten dürfen. Das darf uns auch etwas kosten, dass die Retterliebe Gottes unseren Mitmenschen, auch den Feinden, sichtbar wird. Wir wollen nicht einfach für das eigene Recht kämpfen. Das bringt nichts, wenn es darum geht, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Wenn wir Gottes Liebe sichtbar machen und ständig nur fürs eigene Recht kämpfen, dann werden die Leute sagen, ist dem das so wichtig? Ist ihm das eigene Recht das Allerwichtigste? Uns ist doch das Wichtigste, dass Gottes Liebe sichtbar gemacht wird. Und da wollen wir uns von Gott brauchen lassen und ihm als Werkzeug zur Verfügung stellen. Dass Gottes Liebe allen Menschen gilt und dass das das große Anliegen ist, dass Gottes Retterliebe auch den Feinden sichtbar wird, das wird sehr deutlich in den Versen 32 bis 36. Da lesen wir nämlich Folgendes. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr den Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sehen hier, Gott, unser Vater, er ist barmherzig. Und in gleicher Weise sollen wir auch die Barmherzigkeit Gottes sichtbar machen. Wenn wir die Barmherzigkeit Gottes sehen, da sehen wir, die ist sichtbar geworden, indem Jesus sich selbst alles hingegeben hat. Es ist interessant, bei den Kosten, um Gottes Liebe sichtbar zu machen. Da steht ja, wenn jemand dir den Mantel nimmt, dann enthalte ihm auch das Hemd nicht vor. Wir kennen die deutsche Redewendung, das letzte Hemd hergeben. Haben wir das zu verstehen? Das kommt genau von hier eigentlich. Und damals in der Römerzeit, da war es ja so, dass die Römer das Unterkleid hatten, die sogenannte Tunika, das hat man im Haus getragen. Und wenn man nach draußen ging, hat man noch das schicke Kleid drüber angezogen, die sogenannte Toga. Und das ist der Mantel, von dem hier die Rede ist. Und wenn da jemand kommt und sagt, so, jetzt nehme ich dir deinen Mantel, dann sollst du ihm auch das Hemd, die Tunika, nicht verweigern, das Letzte hingeben. Und genau das hat Jesus uns ja bewiesen. Er hat sich selbst sein Leben hingegeben, um die Liebe Gottes unsichtbar zu machen. Und genau das ist der Sinn, wenn er Jesus sagt, auch ihr sollt euer Leben hingeben, ihr sollt eure Feinde lieben. Sind wir bereit, für unsere Feinde das Leben zu geben? Sind wir bereit, alles zu geben, unser Leben hinzugeben, damit unseren Mitmenschen Gottes Liebe sichtbar wird? Genau darum geht's. Und da wollen wir Jesus als Vorbild nehmen. Und nicht nur das Vorbild von Jesus haben, sondern wir wollen auch seine Liebe, die er in unser Herz ausgegossen hat, Raum geben. Das Dominierende in unserem Leben soll nicht wie in der Welt die Liebe zu uns selbst sein, sondern das Dominierende im Leben soll die Liebe Gottes sein, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Wir sehen, das ist eigentlich etwas unwahrscheinlich Herausforderndes, die Feinde zu lieben. Aber wir müssen nicht sehen, das ist eine große Aufgabe, mit der ich überfordert bin, sondern wir dürfen an den Ausgangspunkt schauen von der Feindesliebe. Und die liegt bei der Liebe Gottes zu uns. Wenn wir schauen, was Jesus für uns getan hat, da sind wir gefüllt vom Dank, vom Staunen über Gottes große Liebe. Und wenn wir dieser Liebe Raum geben, da sind wir befähigt, eben durch Gottes Geist, auch unsere Mitmenschen, ob die uns freundlich oder feindlich gesinnt sind, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Das wollen wir tun. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir können nur staunen, wenn wir ans Kreuz schauen und sehen, mit was für einer großen Liebe du uns geliebt hast. Wir können es gar nicht erfassen. Und wir können nur es dankend annehmen und sagen, Herr Jesus, danke, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, um uns das größte Geschenk vom ewigen Leben möglich zu machen. Hilf du uns, diese Liebe ständig vor Augen zu haben. Aber wir bitten dich, dass du uns auch brauchst, dass deine Liebe noch andere Menschen erkennen dürfen. Du siehst unseren Alltag, wo wir herausgefordert sind, wo manchmal ein bisschen schwierig ist. Wir wollen dann nicht einfach nur aus unseren menschlichen Emotionen herausleben, sondern deiner Liebe Raum geben. Du weißt, wo wir uns ganz bewusst dafür entscheiden müssen. Du weißt, wo wir gefordert sind, Gutes zu tun. Du weißt, wo wir gefordert sind, im Stillen zu beten. Hilf du uns. Wir wollen dir zur Verfügung stehen als Werkzeuge deiner Liebe. Amen.